ARD. SWR Kultur. Forum. Leben auf der Straße. Was hilft gegen Obdachlosigkeit? Heute mit Doris Maul. Kein Dach über dem Kopf, Gewalterfahrungen und jede Menge gesundheitliche Probleme. Die Situation obdachloser Menschen in Deutschland ist tatsächlich dramatisch. Und die Zahl der Betroffenen nimmt immer weiter zu. Das zeigt der jüngste Wohnungslosenbericht der Bundesregierung. Dabei hat die schwarz-rote Koalition angekündigt, Obdach und Wohnungslosigkeit bis 2030 abschaffen zu wollen. Wie realistisch ist das Ziel? Und was muss passieren, damit die Menschen ohne eigenes Zuhause runterkommen von der Straße? Darüber möchte ich diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur mit Sabine Bösing, der Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, mit Sebastian Klöppel beim Deutschen Städtetag Referent für Wohnungswesen und mit Jürgen Schneider. Er ist Vorsitzender des Vereins Armutsnetzwerk und hat selber 40 Jahre auf der Straße gelebt. Herr Schneider, Sie haben mir erzählt, dass Sie mittlerweile eine eigene Wohnung haben. Wie hat sich Ihr Lebensgefühl dadurch verändert?
Das kann ich Ihnen noch nicht ganz sagen. Fragen Sie sich bitte in ein oder zwei Jahren nochmal, weil das ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt die Wohnung, ich lebe auch drin, ich fühle mich auch wohl, aber ich habe so ein bewegtes Leben hinter mir, da ich jetzt nicht nach ein paar Monaten schon sagen kann, jetzt ist das.
Verstehe. Frau Bösing, verstößt Wohnungslosigkeit gegen die Menschenwürde?
Absolut. Menschen, die auf der Straße ihr Leben irgendwie versuchen müssen zu managen und jeden Tag aufs Neue zu überleben, das ist keine Menschenwürde, wie ich das verstehe und wie ein Leben gelebt werden sollte.
Herr Klöppel, Stichwort Menschenwürde. Als Referent für Wohnungswesen beim Deutschen Städtetag arbeiten Sie ja bundesweit mit Kommunen zusammen, die die Pflicht zur Notunterbringung von obdachlosen Menschen haben. Sind Sie zufrieden damit, wie das zurzeit umgesetzt wird?
Nein, zufrieden kann man damit nicht sein, wenn man sich auf die Entwicklung der Zahlen insgesamt, wenn man darauf blickt. Und man kann sicherlich auch nicht zufrieden sein, so 100%, wie es denn dann vor Ort aussieht. Die Mangelerscheinungen auf dem Wohnungsmarkt spiegeln sich eben auch bei der Unterbringung wieder. Aber dahin geht ja auch die politische Richtung, dass man sich ein Ziel gesetzt hat, das zu überwinden.
Weil Sie die Zahlen schon angesprochen haben, laut zweitem Wohnungslosenbericht lebten Anfang 2024 531.600 Menschen in Wohnungslosigkeit. Laut jüngster Zahlen, die die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe erhoben hat, sind es sogar 1 Million, also etwas mehr als 1 Million. Kann Obdach und Wohnungslosigkeit angesichts dieser Dimensionen überhaupt bis 2030 beseitigt werden? Weil Sie auch eben sagten, Herr Klöppel, und ich es ja auch erwähnt habe, dass die Bundesregierung sich das Ziel gesetzt hat bis 2030.
Natürlich wird es sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass wir 2030 diese Zahl, die jetzt je nachdem, wie man versucht, diese Zahlen zu ermitteln, ob nun gut 500.000 nach der Zählung der Bundesregierung oder 1 Million nach Zählung der BAGW, dass die 2030 auf Null steht, damit ist nicht zu rechnen, nein.
Frau Bösing, wie kommt es denn zu dieser zahlenmäßigen Diskrepanz überhaupt?
Also ich will noch mal vielleicht da gerade einhaken, wenn Sie sagen, das Vorhaben der Bundesregierung, ist das realistisch? Sicherlich, also wir glauben auch, dass es nicht realistisch sein wird, dass wir diese Zahl bis 2030 tatsächlich auf Null stellen können. Aber denke noch, ist es total wichtig, dass die Bundesregierung sich dieses Zieles gesetzt hat, weil darauf können wir sie nämlich immer auch wieder festnageln, ne, und können auch Druck ausüben, dass hier mehr passieren muss.
Vielleicht dann noch kurz, wie kommt es zu der zahlenmäßigen Diskrepanz?
Also es kommt deswegen zu der Diskrepanz, weil wir unterschiedliche Zahlen vergleichen gerade. Das eine der Bundesregierung, das ist eine Statistik, das ist eine Erhebung zu einem Stichtag. Diese über 1 Million Menschen, die Sie gerade genannt haben, das ist eine Hochrechnung der BAGW und das ist eine Jahresgesamtzahl. Also die sagt aus, dass innerhalb des Jahres so und so viele Menschen, also jetzt in diesem Falle über 1 Million Menschen, wohnungslos waren.
Herr Schneider, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt, Sie selber haben 4 Jahrzehnte auf der Straße gelebt, haben also reichliche Erfahrungen in der Szene, sage ich jetzt mal, sammeln können. Warum werden Menschen obdach- oder wohnungslos?
Ach, das kann man nicht so pauschal sagen. Es gibt eine Vielfalt Bei mir war es Heimaufenthalt und danach hat mich keiner mehr auffangen können. Bei anderen ist es Ehe und es ist eine unheimlich Vielfalt von negativen Beispielen. Dafür ist das Leben ja auch zu verschieden. Und was mir nochmal wichtig ist, mit den Zählungen ist ja alles schön und gut, aber diese verdeckte Wohnungslosigkeit, die es auch gibt, kann einfach nicht gezählt werden, weil sie verdeckt ist auch. Das nochmal als Hinweis, weil Zählen ist wichtig, man braucht Zahlen, aber diese verdeckten Sachen kann man einfach nicht zählen. Man kann erahnen vielleicht manche Sachen, aber es gibt da keine Zahlen für sowas.
Frau Bösing, wie sieht's aus mit dem Verhältnis persönliche Gründe versus soziale Gründe? Herr Schneider hat jetzt eben gesagt, das ist alles sehr differenziert zu betrachten. Das sind ja viele Individualschicksale, aber dennoch denke ich, Sie haben vielleicht den Überblick.
Genau, wer wird wohnungslos? Es werden Menschen wohnungslos, die sich natürlich in Armut befinden, weil sie überhaupt nicht über die Möglichkeiten verfügen, tatsächlich diese hohen Mieten zu zahlen. Das muss man einfach deutlich sagen. Also wir haben eine Dokumentation von den Menschen, die sich Hilfe suchen. Und da wird abgefragt, was der Hauptgrund ist, weswegen sie wohnungslos wurden. Und einer der Hauptgründe ist Miet- und Energieschulden. Das heißt, ich konnte einfach meine Miete nicht zahlen. Das hat natürlich unterschiedliche Ursachen, die natürlich auch bei den Menschen mitliegen. Das heißt, ich habe vielleicht meine Arbeit verloren, ich habe mich von meinem Partner getrennt. Es kommt eine persönliche Krise dazu. Und damit komme ich in diese Spirale rein. Ich kann meine Miete nicht zahlen und ich habe auch keinen Zugang schnell zu Hilfen und damit droht eben auch der Wohnungsverlust. Und wenn ich dann kein sozialen Auffangnetz um mich herum habe, dann bin ich auch schnell an dem Punkt, zur Kommune zu gehen und zu sagen, ich bin obdachlos, bitte helfen Sie mir. Oder ich bin wohnungslos, helfen Sie mir bitte. Mhm. Bei Frauen weiß man einfach, dass auch Gewalt eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, ne, Frauen, die sich in einer Gewaltbeziehung befinden und da rausgehen, dann gehen sie ins Frauenhaus. Sie haben aber keine Wohnung mehr, sie haben keinen Mietvertrag mehr. Und es gibt keine Möglichkeit, sie wieder in Wohnraum zu vermitteln. Und damit bin ich auch wohnungslos. Also es gibt sehr vielfältige Gründe und deshalb müssen wir einfach genau schauen, was brauchen wir, um all denen gerecht zu werden und auch entsprechende Angebote zur Verfügung zu stellen, damit Menschen schnellstmöglich Unterstützung erhalten und erst gar nicht wohnungslos werden.
Herr Klöppel, beim Deutschen Städtetag als Referent für Wohnungswesen, welche unterschiedlichen Gruppen von Obdachlosen und Wohnungslosen unterscheiden Sie da?
Na, im Grundsatz richten wir uns in den Unterscheidungen, in den Differenzierungen erstmal nach dem, was einerseits die BAGW auch veröffentlicht und natürlich, was in dem sogenannten Wohnungslosenberichterstattungsgesetz, das ist die Grundlage für die Statistik, die die Bundesregierung führt, was dort alles genannt wird. Wenn ich jetzt anknüpfe an das, was Sabine Bösing gerade erläutert hat, dann haben wir natürlich eben diejenigen Menschen, die ihre Wohnung verlieren, also die vorher in einer Wohnung gewohnt haben und aufgrund diverser Umstände ihre Wohnung verlieren. Wir haben aber natürlich auch einen erheblichen Anteil von Menschen, die im Prinzip entweder noch gar keine Wohnung hatten, keinen eigenen Mietvertrag oder schon lange keinen mehr haben. Das kommt so zustande, dass wir natürlich in der Statistik, in den Zahlen inzwischen durchaus einen sehr hohen Anteil auch an Geflüchteten haben, die wir unterbringen als Kommunen und die in diesen Statistiken zum großen Teil auftauchen, sobald sie einen entsprechenden Status haben. Und dann gibt es natürlich auch noch Personengruppen, die über längere Krankenhausaufenthalte, Frauen in Frauenhäusern, auch Kinder und Jugendliche aus Heimunterbringung, die dann irgendwann eigentlich in ein reguläres Wohnverhältnis sollten und könnten, dann aber auf dem Markt keinen Zugang finden.
Und sowohl für diejenigen, die ihre Wohnung verloren haben, als auch für diejenigen, die noch gar keine Wohnung hatten, besteht dann die Pflicht der Kommunen, sie in Not- und Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen?
Es besteht die Pflicht der Kommunen, also eigentlich ist es die Pflicht der Länder, die das dann im Regelfall an die Kommunen delegieren als Pflichtaufgabe. Jeder Mensch, der unfreiwillig wohnungslos ist, hat ein Anrecht darauf, auf der kommunalen Ebene mit einem Dach über dem Kopf versehen zu werden, in einen Raum gebracht zu werden, in eine Behausung. Ja, und da kann man anfangen, jetzt darüber zu diskutieren, wie die aussehen muss, welche Beschaffenheit die haben muss. Aber im Prinzip, niemand darf in Deutschland unfreiwillig obdachlos auf der Straße sein.
Herr Schneider, in der Zeit Ihrer Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit, in der Sie ja wohl auch in wechselnden Notunterkünften gewohnt haben, was hat Ihnen in dieser Zeit am meisten zu schaffen gemacht und was hätten Sie sich anders gewünscht?
Wenn das ein Wunschkonzert wäre, würde ich immer sagen, gib den Leuten ein Einzelzimmer, aber das wäre nur ein Wunschgedanke und leider ist das nicht möglich. da muss ich auch manchmal sagen, in den wechselnden Unterkünften ist auch wirklich die Menschenwürde wirklich außer Kraft gesetzt. Und da muss man den Städten und Kommunen und wer auch immer zuständig ist, sagen, so geht das nicht. Es muss schon eine gewisse Ordnung sein, dass die Menschen wenigstens mal durchschnaufen können. Ich will auch nicht alles schlecht machen.
Ja, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen. Ja. Dieses Gut oder was Sie vorher gesagt haben, in vielen Unterkünften sei, so haben Sie es, glaube ich, formuliert, die Menschenwürde außer Kraft gesetzt.
Wenn ich Leute in einen Raum, 30, 40 Leute teilweise in einen Raum reingebe, die da auf Matratzen schlafen, ist keine Menschenwürde für mich.
Herr Klöppel, was sagen Sie dazu?
Also das kann man ja absolut verstehen, diese Einschätzung. Man muss natürlich im Gegenzug auch sagen, wir hatten schon Situationen, da haben wir Turnhallen geöffnet und Ähnliches gemacht. Da war der Bedarf so stark und so akut, dass ja schlicht und ergreifend ganz praktisch in einer Stadt die Frage besteht, wo sollen wir diese Menschen von jetzt auf gleich innerhalb eines Tages unterbringen, dass das ab einer bestimmten Menge hochproblematisch wird. Und die Frage ist, hat man erstmal ein Dach über dem Kopf? Und wirklich so grundsätzlich ist dann die Frage erstmal zu beantworten. Das kann kein Dauerzustand sein, das ist klar. Aber es ist eben, und da kommt jetzt der allgemeine Wohnungsmarkt mit ins Spiel, in vielen Städten ausgesprochen schwierig, überhaupt diese Kapazitäten bereitzustellen.
Ich finde, man muss schon unterscheiden. Das eine ist die Situation, die Sebastian Klöppel gerade skizziert hat. Das waren Menschen, die hierher kamen, die fliehen mussten aus ihrem Land. Und natürlich war das schon auch eine Überforderung, oder ist eine Überforderung für eine Kommune, dann plötzlich so und so viele Menschen von jetzt auf nachher unterbringen zu müssen. Aber wenn wir von der Unterbringung sprechen, wohnungslose Menschen, ich werde wohnungslos, ich werde untergebracht, dann muss ich als Kommune ja auch wissen, okay, das ist meine Pflicht, Menschen unterzubringen. Also ich muss was Gewisses vorhalten. Und wenn wir von Unterbringung sprechen, heißt es jetzt nicht, ich bekomme ein Zimmer, das habe ich 24 Stunden lang, sondern das kann sein, ich bekomme ein Bett zugewiesen, da schlafe ich nachts und morgens muss ich raus und dann gibt es im Umkreis von einem Kilometer einen Tagesaufenthalt, wo ich hingehen kann. Dann kann ich über Tag dort bleiben und abends gehe ich dann wieder in diese Unterkunft zurück. Also ich will nur mal auch aufzeigen, es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Art der Unterbringung, dass auch die Hörerschaft versteht, dass das nicht so einfach für die Menschen ist, die da wohnungslos werden und dann obdachlos sind, in diesen Situationen wieder zur Ruhe zu kommen und Perspektiven entwickeln zu können und sich selbst aus dieser Situation wieder zu bringen. Ne? Das ist schon nicht einfach.
Wenn ich die großen Städte sehe, wie Berlin, die eine riesengroße Übernachtungsstelle für Wohnungslose haben, wo es so große Stellen gibt, die es schon immer seit Jahren gibt, die nicht mal umgeändert werden, dann finde ich, dann hat das irgendwas Besonderes, was nicht gut ist. Einfach, das muss man ändern. Dass die Sachen, die es schon gibt, die großen Sachen, müssten eigentlich dann in kleinere umgewandelt werden, weil man hatte ja Zeit genug, sich zu überlegen, wie man das schaffen könnte.
Also Sie meinen in kleinere umgewandelt, damit das Ganze menschenwürdiger wird?
Ja, ich verstehe das. Von einem Tag auf den anderen geht es nicht. Diese unrealistischen Sachen brauchen wir ja nicht überlegen. Aber die Sachen, die es schon gibt, auch in den großen Städten, diese ganz großen Sachen, hätte man schon längst sich drüber Gedanken machen können im Laufe der Jahre, was wir jetzt besser machen können, damit es halt wirklich menschenwürdiger wird. Und das fehlt etwas, glaube ich.
Was soll ich sagen? Es gibt diese Beispiele, das steht überhaupt nicht in Frage. Und das sind sicherlich auch keine guten Beispiele. Gleichwohl muss man sicherlich betonen, niemand, der in der Verwaltung einer Kommune arbeitet, hat ein Interesse daran, dass es irgendwie nicht menschenwürdig ist. Das steht, glaube ich, auch außer Frage. Wir müssen an der Stelle eben beachten, dass die Vielzahl an Aufgaben, die auf den Kommunen inzwischen lastet, natürlich zu einer Grundsatzüberforderung auch der Kommunen in Gänze führt. Hier kommt jetzt hinzu, deswegen war eben mein Verweis auf den allgemeinen Wohnungsmarkt. Also im Idealfall hat man ja einen Pool an Wohnungen, die frei sind, die man also bei Bedarf besetzen kann, auch spontan. Und die auch all diese Kriterien erfüllen, über die wir uns im Grundsatz ja auch einig sind. Also jemand, der ein Dach über dem Kopf braucht, braucht eine menschenwürdige Wohnung. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die Kommunen haben ja so schon mehr als genug damit zu tun, auch viele andere Gruppen auf dem Wohnungsmarkt mit Wohnraum zu versorgen. Das heißt, die Wartelisten auch derjenigen, die sich vielleicht selber versorgen können, aber eben auch Schwierigkeiten haben zu suchen, die sind ja auch ewig lang. Das heißt, die Reserve ist einfach nicht vorhanden. Und in dem Moment ist dieses Gesamtsystem so unter Spannung, dass es eben auch schwerfällt, ja, zu sagen, wir ändern diese Massenunterbringungseinrichtung, die es auf jeden Fall auch gibt, in Richtung einer menschenwürdigeren Variante. Über die Standards im Detail kann man dann diskutieren. Aber das ist eine enorme Herausforderung und sie wird, und das muss man auch ganz klar sagen, im Zuge der jetzt sich abzeichnenden katastrophalen Finanzlage der Kommunen sicherlich nicht einfacher.
Wir haben ja jetzt schon verschiedentlich die Geflüchteten angesprochen. Ich habe gelesen, 2022 hatten laut einiger Quellen noch 2/3 der Obdach- und Wohnungslosen die deutsche Staatsangehörigkeit und mittlerweile heißt es in verschiedenen Artikeln, rund 80% der Wohnungslosen in Deutschland hätten 2024 keine deutsche Staatsbürgerschaft mehr. Und wenn das mit den 80% stimmt, dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass es Politiker gibt, wie zum Beispiel unseren Bundesinnenminister, der locker auf die Idee kommt, einfach abschieben. Damit ist das Problem auch gelöst.
Die Versuchung ist da. Ja, die Zahlen, das, was Sie genannt haben, im Grundsatz ist das richtig. Also wenn man sich die Wohnungslosenstatistik des Bundes anschaut und dabei die untergebrachten Wohnungslosen betrachtet, sind da, ja, ich glaube, rund 80% ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Wobei sich dahinter wieder verschiedene Varianten verbergen können. Das können Geflüchtete sein, das können auch Menschen aus dem europäischen Ausland sein. Da ist also durchaus noch Verschiedenes möglich an Varianten. Diese Gruppe ist dann eben eine der Gruppen, bei denen ich gesagt habe, sie haben auch noch keinen eigenen Mietvertrag je besessen zum Teil. Versuchen dann eben auf den regulären Wohnungsmarkt zu kommen. Und das ist die große Hürde, wenn denn die Wohnungsmarktanspannung in den Städten so groß ist. Und klar gibt es politische Stimmen, die sagen, Wohnungslosigkeit können wir alleine dadurch abbauen, dass wir Ausländer abschieben. Diese Stimmen gibt es, ich beteilige mich nicht daran und das ist auch nicht die Position der Städte. Am Ende ist es ja auch für die Frage der Versorgung mit Wohnraum erstmal völlig unabhängig, welche Staatsbürgerschaft dahinter steht. Also jeder Mensch, der da steht, braucht Wohnraum. Das sollte ja erstmal vollkommen klar sein. Aber natürlich gibt es eine Schnittstelle zwischen dem Thema Wohnungspolitik und Flüchtlingspolitik.
Offenbar ist es ja auch so, dass bei EU-Bürgerinnen und Bürgern mit Meldeadresse im Herkunftsland, die ihre wirtschaftliche Grundlage verlieren, formal schnell dann es heißt, sie seien freiwillig obdachlos, sodass dann Notunterkünfte für sie gar nicht zuständig sind.
Das stimmt nicht. Wenn ich unfreiwillig obdachlos bin, und das gilt auch für EU-Bürger und Bürgerinnen, dann hat die Kommune die Verpflichtung, sie unterzubringen.
Ich hätte auch eine kleine Ergänzung. Ich war auf der BRGW-Tagung auf dem Podium, da habe ich auch noch mal den Leuten gesagt, guckt doch mal abends in eure Innenstadt rein, in größeren Städten. Und dann saugt doch mal das Elend da auf, dann werdet ihr merken, was da schief läuft einfach. Ohne Vorurteile mal durchgehen. Also auch jetzt keine Kommunenvorurteile. Man sollte sich das wirklich mal angucken, damit man noch mal sieht, was für ein Elend eigentlich auch vor der Haustür ist.
Leben auf der Straße, was hilft gegen Obdachlosigkeit? Darüber diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit Sabine Bösing, der Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, mit Jürgen Schneider, er ist Vorsitzender des Armutsnetzwerks, und mit Sebastian Klöppel, Wohnungswesen-Referent beim Deutschen Städtetag. Ich möchte noch mal kurz auf das Vorurteil eingehen, was Sie jetzt auch schon angerissen haben, Herr Schneider, und zwar dieses Vorurteil: Wer auf der Straße lebt, ist selber schuld. Das hält sich ja doch immer noch sehr hartnäckig. Insofern gleich an Sie die Frage, Frau Bösing, wie viele der Menschen, die obdachlos bzw. wohnungslos sind, wollen tatsächlich auf der Straße leben?
Ich kenne niemanden, der mir das so gesagt hat, ich möchte auf der Straße leben. Also insofern, ich würde mal davon ausgehen, dass es kaum Menschen gibt, die freiwillig sich dieser wirklich wahnsinnigen Herausforderung, jeden Tag aufs Neue da draußen zu überleben, stellen wollen. Sie sind auf der Straße, zum Teil, weil sie auch keine andere Möglichkeit für sich sehen, in diese Unterkünfte zu gehen. Ja, das gibt es. Die sagen, ich kann da nicht rein. Das hat unterschiedliche Gründe. Das fängt an von, ich habe einen Hund, der darf da nicht mit rein. Ich habe auch andere psychische Probleme, die es mir nicht ermöglichen, eben mit so vielen Menschen zusammen zu sein. Also es können unterschiedliche Gründe sein, warum ich tatsächlich eher auf der Straße bleibe, als in diese Unterkunft zu gehen. Aber dann liegt es ja an den Strukturen, dann liegt es an den Angeboten und nicht unbedingt an den Menschen. Wenn ich krank bin und sage, ich kann das nicht, dann muss ich doch schauen, wie kann ich für diesen Menschen auch einen Zugang schaffen, damit er nicht auf der Straße leben muss.
Herr Schneider, an Sie auch nochmal die Frage, wie viele Menschen, denen Sie begegnet sind und die obdachlos bzw. wohnungslos sind, wollen tatsächlich auf der Straße leben?
Es sind nicht viele, aber man muss aber sagen, es sind doch wiederum viele, weil das System stimmt hinten und vorne zum Teil nicht. Nicht, weil die sich keine Mühe geben, sondern weil die Angebote einfach nicht da sind, die die Leute benötigen. Es ist einfach viel zu wenig. Man hätte in den vielen Jahren, hätte man das wirklich besser ausbauen können. Und was eigentlich ganz wichtig ist, diese Niederschwelligkeit, da ist natürlich ein besonderes Wort. Und es fehlt einfach auch viel an diesen Niederschwelligen. Alle sind sozusagen in irgendwelchen Housing First Gequake oder sowas verpackt. Und es fehlt immer noch dieses speziellen Angebot, die die Leute brauchen, ist noch nicht richtig ausgegoren, obwohl das schon lange gibt, diese wohnungslosen Sache. Das
Housing First Gequake, haben Sie jetzt gesagt. Was meinen Sie damit genau?
Den Leuten, die es betrifft, ist es ziemlich wurscht, ob es Housing First oder Housing Second ist. Manche wünschen sich einfach eine Wohnung.
Dann müssen wir vielleicht jetzt doch kurz erklären, was Housing First ist. Wir bewegen uns jetzt langsam zu dieser Wohnungsfrage, auf welche Hürden ein wohnungsloser, obdachloser Mensch stößt, wenn er sich um eine Wohnung bewerben möchte. Aber vielleicht zunächst noch mal kurz die Erläuterung Housing First. Was ist das denn?
Housing First ist ein Angebot, was sich an Menschen richtet, die es besonders schwer haben, zu Wohnraum zu gelangen. Und somit hat man ein Angebot geschaffen, wo wir die Menschen ansprechen und sie bekommen zunächst Wohnraum, um sich selbst zu stabilisieren und dann auch zusammen mit Sozialarbeitenden zu schauen, welche Art von Hilfe brauche ich denn, um für mich einen guten Weg wiederzufinden, Perspektiven zu entwickeln und natürlich auch im Wohnraum dann entsprechend gestalten zu können. Und das ist ein wichtiges Angebot, gerade für die Menschen, die schon sehr lange auf der Straße leben müssen, die auch psychische Beeinträchtigungen und Probleme mit sich herumtragen und eben nicht so einfach Zugänge bekommen. Denn das haben diese Menschen einfach nicht für sich finden können, keine passenden Angebote. Und denen soll eben auch ermöglicht werden, wieder an Wohnraum zu gelangen. Und das ist eben ein besonderer Weg. Und das hat auch eine langfristige Perspektive. Das heißt, ne, ich kann gucken, mal brauche ich ja mehr Unterstützung, mal weniger Unterstützung. Und das bietet Housing First als Gesamtangebot.
Ich habe nichts gegen Housing First in dem Sinne. Ich bin halt nur immer erschrocken. Das ist eigentlich zum größten Teil auch auf Sozialarbeit aufgebaut, was ja okay ist. Nur soll man das dann auch ehrlich so benennen, was ja gar nicht so schlimm ist. Das wird auch in der Politik so gebaut, als ob das jetzt sozusagen das Nonplusultra wäre. Dabei ist das nur ein Teil vom Gesamten. Und ich bin sauer auch drüber, dass so getan wird, als ob das jetzt das super Ding wäre. Das stimmt ja so gar nicht. Bitte macht nicht immer so eine Show draus. Wenn man so sieht, wie viele Leute durch Housing First Wohnung bekommen haben und wie viele Leute durch andere Sachen eine Wohnung bekommen haben, ist das schon ein Unterschied.
Dann möchte ich das gerne noch mal kurz umdrehen, Herr Schneider, und fragen, auf welche Hürden sind Sie ganz persönlich als wohnungsloser, obdachloser Mensch gestoßen, bevor Sie Ihre Wohnung bekommen haben?
Ich bin eigentlich an den Sozialarbeitern bin ich eigentlich gescheitert. Nicht, weil die böse sind, sondern einfach Sozialarbeiter sind einfach nicht für mich was ich brauche. Ich gehe zum Beispiel irgendwo hin und jeder sagt mir, ich brauche einen Sozialarbeiter dafür. Und das sind auch Hürden. Da können die Sozialarbeiter teilweise nichts für. Das sagen auch die Kommunen. Ich muss erst zu einer Beratungsstelle oder sowas, um das machen zu können. Das sind die Hürden. Und dann, ich habe die Hürde so genommen, indem ich halt eigenständig bin. Aber natürlich gibt es auch Leute, die Hilfe brauchen. Das ist auch klar, ne?
Also diese bürokratischen Hürden, die der Herr Schneider jetzt gerade angesprochen hat und das mit den Sozialarbeitern, daraus können Sie sich einen Reim machen, Herr Klöppel, aus Ihrer praktischen Erfahrung?
Na, ich habe so eine gewisse Ahnung, was er damit meinen könnte. So ganz einfach ist es natürlich, das nicht im ersten Moment zu verstehen, aber wir haben natürlich in Deutschland in unserem gesamten Leistungsrecht und in unserem Hang der perfekten, auch bürokratischen Abbildung von Prozessen dadurch natürlich schon viele Hürden. Wenn jemand wie Herr Schneider auf der Suche ist nach einer Wohnung, gibt es natürlich viele Dinge dabei in Deutschland zu beachten. Wer bezahlt was, von wem bekommt er welche Hilfe? Es gibt so viele unterschiedliche Angebote für Hilfe, die manchmal nicht so ganz zusammenpassen. Also da durchzuschauen und wer bezahlt jetzt eigentlich was, auf welcher Ebene? Auch für Herrn Schneider im Zweifelsfall, wenn er es nicht selber bezahlen kann. Das ist schon komplex. Da alleine durchzuschauen ist dann, ja, vielleicht ist es möglich, aber wir haben natürlich den Hang dazu, Herrn Schneider erstmal zu sagen, das kannst du gar nicht alleine schaffen. So, von daher kann ich es durchaus ein Stück weit verstehen. Die Intention dahinter ist natürlich keine böse, das hat er aber auch gar nicht gesagt.
Frau Bösing.
Ich glaube, wir brauchen eine Vielzahl von Angeboten für alle Menschen, die in so eine Notlage geraten. Und es gibt nicht den Weg, sondern es gibt den einzelnen Weg für den Menschen, eben aus Wohnungslosigkeit oder aus eben einer angespannten Krise, in der ich mich befinde. Und daher kann ich schon verstehen, was Herr Schneider sagt, dass er sagt, für mich war es nicht der Weg, sondern ich habe einen anderen Weg gewählt und ich musste eher schauen, wie komme ich mit den Behörden klar, nach dem Gefühl, ich immer wieder irgendwie behindert werde und nicht auf dem Weg begleitet werde, aber ich schaffe das aus meinen eigenen Ressourcen, die ich besitze. Und ich glaube, jeder Mensch besitzt Ressourcen. Bloß die Frage ist natürlich, brauche ich jemanden, der mir wieder hilft, die auch wirklich zu sehen und damit auch mein Leben wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Und daher brauchen wir eine Vielzahl von Angeboten und die haben wir. Wir haben ein sehr ausdifferenziertes Hilfesystem hier in Deutschland. Aber natürlich gibt es auch in diesem Hilfesystem noch Lücken. Und Housing First hat so eine Lücke aufgezeigt und versucht auch zu schließen, nämlich eben auch für eine besondere Gruppe von Menschen zu gucken, wie können wir die unterstützen, damit sie zu Wohnraum kommen. Und natürlich ist da Sozialarbeit ein wichtiger Faktor. Aber im Grunde hat es ja genau den Anspruch zu sagen, erstmal bestimmt der Mensch selbst seinen Weg. Und ich finde, das ist auch die Haltung der sozialen Arbeit, zu gucken, welchen Weg möchte der Mensch gehen und wie können wir ihn darin unterstützen. Und das ist ja auch ein Anspruch, den ich hier in Deutschland habe, wenn ich in einer besonderen Lebenssituation bin, die gepaart ist mit sozialen Schwierigkeiten, dann habe ich einen Rechtsanspruch, Hilfe auch zu bekommen. Die Umsetzung dieses Rechtsanspruchs ist leider nicht so einfach, aber das ist ein sehr wertvoller Rechtsanspruch, den ich hier habe. Und auch zu sagen zu können, eben, ich brauche jetzt mal Unterstützung. Und das sollte sowohl im Housing First stattfinden, wie allen anderen Angeboten, die wir in der Wohnungsnotfallhilfe zur Verfügung stellen.
Herr Schneider, ich bin jetzt aber doch noch neugierig, welche Ressourcen haben Sie denn genutzt, um dann eben letztlich zu Ihrer Wohnung zu kommen?
Meine persönlichen Ressourcen, weil ich bin ja nicht nur wohnungslos gewesen, bin natürlich engagiert gewesen und dadurch kenne ich natürlich auch Leute und weiß auch Sachen dann, wo ich dann die umsetzen kann. Man kann nicht wirklich alles alleine schaffen. Ich habe mir die Hilfe geholt, die ich brauchte, weil ich wusste, wo ich sie holen muss. Trotzdem, das muss ich auch nochmal klar sagen, was halt nochmal ein bisschen schwierig ist in dem System, was Sabine eben erklärt hat. Dass einfach der Mensch hat erstmal ein Anrecht zu entscheiden. Es hat weder eine Kommune, noch ein Sozialarbeiter, noch eine Einrichtung oder wer auch immer zu entscheiden, wie die Hilfe aussieht. Das muss immer, solange der Mensch natürlich nicht entmündigt ist, entscheidet der Mensch immer noch selbst, was er benötigt. Und da muss man aufpassen, dass man nicht einfach irgendwo reingeschmissen wird, finde ich.
Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zum Elefanten im Raum. Wir haben das ja schon angefangen zu diskutieren. Herr Klöppel hat es ganz am Anfang erwähnt. Also die bürokratischen Hürden zur Wohnungsbeschaffung sind das eine, aber auf der anderen Seite steht eben der objektive Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland. Herr Klöppel, wie beeinflusst bzw. beeinträchtigt auch das den Erfolg Ihrer Zusammenarbeit mit den Kommunen im Dienste obdachloser und wohnungsloser Menschen?
Man kann es auf die simple Formel zusammenfassen, wenn kein Wohnraum da ist, dann wird man auch Wohnungslosigkeit nicht reduzieren können. Also auch Housing First braucht erstmal Housing, um auch das zu verwenden. Das bedeutet im Moment, wir haben in fast allen großen Städten einen Mangel an Wohnraum, einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Es gibt auch Bereiche in Deutschland, wo der Mangel eben nicht so stark ist, wo es auch Leerstände gibt in signifikantem Umfang. Das sind aber eben genau die Bereiche, wo wenig Menschen dazukommen. So.
Also im ländlichen Raum.
Im ländlichen Raum, wobei auch das kann man gar nicht pauschal sagen. Es ist der überwiegend ländliche ostdeutsche Raum. In Westdeutschland gibt es viele ländliche Räume, die ebenfalls angespannte Wohnungsmärkte verzeichnen. Und in Westdeutschland sind es dann wirklich die Bereiche, die relativ weit weg sind von den urbanen Bereichen, wo es vielleicht auch nochmal Leerstand gibt. So, das ist eine Grundproblematik und die trifft eben nicht nur Menschen, die wohnungslos sind, sondern die trifft ja weite Teile der Gesellschaft. Nicht diejenigen, die sich alles leisten könnten, wenn sie müssten, aber inzwischen muss man ja sagen, ganz grob gesagt, die Hälfte der Einwohner einer Großstadt müssen sich ernsthaft Gedanken machen, wie sie ihre Wohnkosten begleichen können, ohne dass sie an anderer Stelle Einbußen vornehmen müssen. Das ist einfach schon gigantisch. Und somit haben wir dann eine im Moment schier endlose Schlange an Menschen mit Anspruch auf neuen bezahlbaren Wohnraum in den Städten. Und dann kommt es eben so, dass eine Wohnung angeboten wird. Und auch wenn diese Wohnung einer kommunalen Wohnungsvermittlung unterliegt, gibt es immer noch im Zweifelsfall hunderte Bewerber, bei denen die Sachbearbeitung sagen muss, wen nehme ich denn jetzt? Also wen setze ich jetzt da rein? Also wie soll ich da noch differenzieren zwischen den Notlagen, die überall vorliegen?
Wobei natürlich wahrscheinlich die Obdach- und Wohnungslosen diejenigen sind, die am hintersten Ende der Schlange stehen, wenn sie überhaupt in Betracht gezogen werden, würde ich mal vermuten.
Genau, das wird so sein. Also in der Tendenz, dass die Gruppe ist, die die geringsten Chancen in dieser Gruppe derjenigen, die alle nachweisbar nachvollziehbare Bedarfe haben.
Und das vor dem Hintergrund, dass die schwarz-rote Koalition in der Wohnungspolitik den Bauturbo angekündigt hat. Also das heißt, Beschleunigung des Wohnungsbaus durch Bürokratieabbau, Verlängerung der Mietpreisbremse, Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Also wie passt das zusammen? Die Ankündigung und die reale Lage obdachloser und wohnungsloser Menschen und der rasante Anstieg, über den wir am Anfang dieser Sendung gesprochen haben.
Ist ja nett, dass überall ein Bauturbo entsteht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist einfach, die Verantwortung wird vom Land auf Kommune, von Kommune auf Bund hin und her geschoben auch. Das hat bestimmt auch mit dem Föderalismus zu tun, der auch da ein bisschen die Schwierigkeiten entstehen lässt auch, ne? Also, aber für mich ist klar, dass halt das Menschenrecht, das geht vor irgendwelche Kommunalrecht oder Landesrecht oder was auch immer. Ein Menschenrecht auf Wohnen muss einfach als oberste Priorität sein.
Ich glaube, zum einen ist natürlich der Bauturbo ein Ansatz, um das Bauen zu beschleunigen und mehr Wohnraum in kürzerer Zeit zur Verfügung zu stellen. Da kommt es natürlich auch wieder darauf an, welche Form von Wohnraum wird gebaut. Ich habe ja schon zu Beginn gesagt, wir haben auch eben darüber gesprochen, wir brauchen den sozialen Wohnungsbau. Das ist sehr entscheidend, weil es muss ja bezahlbar auch sein für die Menschen, die diese Wohnungen brauchen. Und von daher ist das eine natürlich bauen, 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 ja. Aber es ist ja nicht nur bauen, 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 sondern wir müssen auf der anderen Seite auch gucken, wie finden wir bei Privatvermietenden zum Beispiel die Möglichkeit, Wohnraum zu akquirieren, um den Menschen die Wohnungen auch zur Verfügung zu stellen, die eben in Wohnungs- und Obdachlosigkeit sich befinden. Und ja, Sie haben recht, das sind die Menschen, die ganz, ganz, ganz hinten anstehen. Und deshalb ist auch eine unserer Forderungen, dass es Kontingente bzw. Quoten braucht für die Menschen, wenn wir an Wohnungsbau auch denken, um Wohnraum vorzuhalten und eben nicht sie diesem doch ungestalteten Wohnungsmarkt auszusetzen und immer wieder das Gleiche zu erleben, dass sie Diskriminierung und Stigmatisierung erleben und dadurch eben nicht zu Wohnungen kommen. Also es gibt da sicherlich mehrere Hebel, außer nur das Bauen, um Wohnungen für wohnungslose Menschen zu akquirieren.
Ja, da gibt es tatsächlich also eine Vielzahl an Instrumenten, die darauf einwirken, ohne dass es jetzt das eine Instrument wäre. Mhm. Wir könnten jetzt eine eigene Sendung zum Thema Bauturbo und für und wieder machen. Das wollen wir ja hier nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Bauturbo zu dieser Frage auch positive Beiträge liefern kann. Aber es sind natürlich keinesfalls Beiträge in dem Umfang, dass sie hier entscheidend und kurzfristig mit Blick auf 2030 Überwindung von Wohnungslosigkeit das entscheidend beeinflussen. Das muss man einfach sagen, es gab eine Phase in den frühen 2000er Jahren, wo eben die wissenschaftliche Einschätzung existierte, Deutschland sei fertig gebaut. Darauf basierte eine Menge an wohnungspolitischer, sagen wir mal, Passivität, die uns jetzt tatsächlich um die Ohren fliegt. Und man kann natürlich darüber diskutieren, dass wir schon vor 10 Jahren hätten anfangen müssen, entscheidende Schritte in Sachen Bauturbo bzw. Aufstockung der finanziellen Mittel für den sozialen Wohnungsbau. All diese Dinge hätten wir früher und entschiedener und aufeinander abgestimmter machen müssen. Dann wären wir jetzt vielleicht nicht in dieser dramatischen Konstellation. Aber es ist klar, wenn mehr Menschen in Deutschland wohnen und leben, und zwar entschieden mehr als vor 10, 15 Jahren, und der Wohnungsbau an der anderen Stelle nicht hinterherkommt, dann bekommen wir ein Problem. Und dieses Problem lässt sich auch nicht mal eben schnell lösen, denn Wohnungsbau braucht, auch wenn der Bauturbo jetzt bestimmte Dinge beschleunigen kann, braucht es Zeit dafür.
Sie haben jetzt alle zu Recht darauf hingewiesen, dass Bauturbo, den ich ins Spiel gebracht habe, nicht das allein selig machende Mittel ist. Und in der Tat, um dieses Versprechen umzusetzen, das die Bundesregierung gegeben hat, nämlich bis 2030, die Obdach- und Wohnungslosigkeit komplett zu beseitigen, ist ja der nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit veröffentlicht worden im April 2024. Und da ist zwar auch die Rede von Rekordinvestitionen in den sozialen Wohnungsbau, aber Stichwort Vielzahl von Instrumenten, auch die Rede von Erarbeitung von menschenwürdigen Standards für die Notunterkünfte, Aufbau einer Bundeskompetenzstelle, die den Wissenstransfer zu den Themen Wohnraum, Prävention etc. stärken soll. Dennoch, manche Kritiker nennen diesen Plan technokratische Pflasterpolitik. Wie bewerten Sie diesen nationalen Aktionsplan, wenn wir schon beim Thema sind, was hilft gegen Obdach und Wohnungslosigkeit?
Also, wo ich halt dran hinke, sind diese Kompetenzstelle. Das weiß ich nicht, warum man das braucht. Das ist ein Geheimnis des Bauministeriums, das ist okay. Ich will denn ja auch nicht alles wegnehmen wollen. Aber was mir eigentlich wichtig ist, da bin ich auch mit vielen Leuten einig, dass wir sozusagen, wir müssen Sachen haben und entwickeln, die man direkt umsetzen kann. Nicht mit irgendwelchen Empfehlungen arbeiten. Und daran hakt es auch manchmal etwas. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen auf einem guten Weg, aber das dauert länger. Und was mir nochmal wichtig ist, diese Menschen, die es betrifft, die sind noch immer nicht so auch eingebunden, wie man das hätte machen können. Weil das Problem ist, dass es wird immer alles mit Organisationen bestückt. Und manchmal gibt es einzelne Menschen, die halt Ahnung haben und die gehören keine Organisation an. Und es ist richtig, dass es den gibt, das ist keine Frage. Aber es ist auch richtig, dass er kritisiert wird, weil man kann einfach nicht so schnell umsetzen, wie das eigentlich benötigt wird. Und das ist einfach unrealistisch, irgendwas zu erzählen, was nachher dann nicht geschehen kann. Da kann man lieber etwas bei der Wahrheit bleiben und sagen, Leute, wir brauchen dafür noch viel länger, aber dafür geben wir uns wenigstens ehrlich Mühe und machen keine Empfehlung, sondern wir geben Umsetzungsmöglichkeiten, weil da sind wirklich Fachleute, die wirklich Ahnung haben, sind dabei. Die können direkt auch was erarbeiten, was man auch umsetzen kann.
Naja, man muss ein bisschen vielleicht das Ganze auch in Schutz nehmen. Also erstmal ist es gut, dass wir den haben und dass überhaupt das Stichwort Wohnungs- und Obdachlosigkeit so prominent und direkt im Koalitionsvertrag, in 2 Koalitionsverträgen aufeinanderfolgend ein Thema ist. Das ist schon mal ein Fortschritt, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Auch die Zielsetzung würde ich per se nicht kritisieren, weil eine Zielsetzung braucht Politik.
Und was meinen Sie jetzt konkret, dieses 2030?
Genau, man braucht eine Zielsetzung und man braucht auch Daten oftmals. Natürlich immer verbunden mit der Gefahr, dass relativ schnell klar ist, diese Zielsetzung ist nicht realistisch und dann kommt die Kritik, wie konntet ihr nur? Das finde ich in diesem Fall auch nicht per se problematisch. Man muss auch sehen, das Ganze ist eingebunden in europäische Diskussionen. Auch auf der europäischen Diskussions- oder politischen Ebene gibt es diese Forderung. So, das Schwierige ist natürlich jetzt das, was Herr Schneider auch gerade völlig zu Recht anmerkt. Was merken wir denn konkret an Erfolgen, die jetzt unmittelbar aus diesem Plan herauskommen? Da stehen natürlich Dinge drin wie Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Die hätte es aber auch ohne nationalen Aktionsplan gegeben. Da steht das Wohngeld drin, das hätte es aber wahrscheinlich auch ohne den nationalen Aktionsplan gegeben. Wichtig ist natürlich, dass hier einmal ein Bewusstsein geschaffen ist, dass dieses Problem in dieser Deutlichkeit existiert und dass es eine übergreifende Zusammenarbeit braucht zwischen Ebenen, also den föderalen Ebenen, Kommunen, Länder, Bund und auch zwischen den unterschiedlichen Ressorts und Disziplinen. Das ist, denke ich, nochmal ganz wichtig, weil wir sind hier in einem Bereich der Wohnungslosigkeit, wo wir es nicht nur mit Wohnungs- und Baupolitik, sondern eben ganz viel mit sozialpolitischen Fragestellungen, gesundheitspolitischen, komplexen Rechtsfragestellungen zu tun haben. Da schafft es ein Bereich nicht alleine, die zu überwinden. Das führt aber leider zu doch komplexen Prozessen mit noch nicht ganz schnellen Outputs.
Ja, das ist die ganz große Herausforderung. Wie bekomme ich diese unterschiedlichen Ebenen und die verschiedenen Ressorts an einen Tisch, damit hier gemeinsam gehandelt wird? Und deshalb bleiben auch diese Maßnahmen so, ja, vage, oder es herrscht auch eine Unzufriedenheit über den Prozess, weil wir eben spüren, dass diese Zusammenarbeit so die ganz große Herausforderung darstellt und die halt kann nicht irgendwie ja verordnet werden, sondern die muss natürlich auch in einer gewissen Freiwilligkeit auch von den einzelnen Ebenen und den Ressorts auch selbst kommen. Und wenn ein Gesundheitsministerium eben sich nicht dazu äußert, welche Maßnahmen tragen sie dazu bei, Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu überwinden, dann wird es halt auch schwierig für das zuständige Ministerium, entsprechend dann diesen gesamten Aktionsplan umzusetzen. Das muss man einfach auch so ganz klar sagen. Und hier würden wir uns natürlich wünschen, dass es auch eine entsprechende Koordination gibt, die das schafft, zu sagen, wir setzen uns hier an einen Tisch und diese Maßnahmen, die werden auch gezielt abgestimmt. Es gibt auch einen Zeitkorridor, wann werden sie erfüllt, sodass das Ganze auch nachvollziehbar bleibt. Ne? Jetzt ist es halt immer so, naja, da stehen dann Maßnahmen, aber was tragen die denn wirklich konkret zur Verbesserung der Situation bei? Und wann sind sie erfüllt? Und wer ist in welcher Verantwortlichkeit? Ich glaube, das ist sowas, was immer wieder dazu führt, dass wir überlegen, naja, wann werden wir denn endlich auch konkret eben spüren, dass es diesen nationalen Aktionsplan gibt?
Was muss passieren, ganz konkret, damit die Menschen ohne eigenes Zuhause runterkommen von der Straße?
Wir brauchen Wohnungen auf unterschiedliche Art und Weisen. Wir brauchen diese Wohnungen ganz dringend, um den Menschen damit auch wieder Hoffnung zu geben und Perspektive. Wir brauchen weiter den starken politischen Willen, an diesem Aktionsplan festzuhalten und weiter dran zu arbeiten. Und wir brauchen die gesamten Ressorts dazu, um da auch einen Schritt weiter zu kommen.
Herr Klöppel.
Ich möchte das im Grunde genommen nur ergänzen. Wir brauchen auch Geld. So einfach ist das. Ohne Geld wird aus dem nationalen Aktionsplan selber kaum etwas ganz Konkretes entstehen, was über schönen Papieren mit Empfehlungen oder Best-Practice-Sammlungen, die wird es geben, das ist auch gut, aber es braucht in irgendeiner Form Geld, um wirklich daran konkret zu arbeiten. Es braucht auch konkrete Änderungen in bestimmten gesetzlichen Bereichen. Auch dieses Element benötigt es, sonst werden wir in der Tendenz so weiter diskutieren können.
Herr Schneider, Sie haben das letzte Wort. Was muss passieren, damit die Menschen ohne eigenes Zuhause runterkommen von der Straße, so konkret wie möglich?
Ja, es ist wirklich so, dass man muss das auch sagen, da hat Herr Klöppel recht, das Rechtliche, auch wenn es schwammig ist, es ist teilweise viel nicht passiert, weil bei der letzten Regierung gerade das Justizministerium hatte so viel blockiert und es sind rechtliche Fragen, die einfach teilweise dann auch einfach da sind. Ich kann ja auch nur sagen, wir brauchen Wohnung, aber es nützt ja nichts. Was wir noch brauchen, ist, glaube ich, auch Haltung nochmal. Also auch eine Haltung, dass wir einfach den Menschen, die wirklich mit am wenigsten haben, wirklich da sozusagen was mitgeben können. Auch wenn es nicht gerade jetzt eine Wohnung ist, aber wenigstens wir lassen dich nicht allein nach dem Motto. Die Haltung ist auch ein ganz wichtiger Faktor, im Gesamten auch. Wir werden auch nicht mal eben was schaffen können. Das ist auch Träumerei, aber wir können ja schon mal anfangen, was zu schaffen.
Und die Haltung damit, meinen Sie auch, dass Menschen Obdachlosen und Wohnungslosen anders begegnen sollten?
Alle Haltung, gerade in dem Bereich, wenn man so Menschen hat, die eh am Rande der Gesellschaft sind, dem muss man halt anders begegnen. Und die oberen Ebenen brauchen eine Haltung, dass sie auch was für die Leute verändern wollen.
Leben auf der Straße, was hilft gegen Obdachlosigkeit? Darüber haben wir diskutiert in diesem Forum in SWR Kultur mit Jürgen Schneider, dem Leiter des Armutsnetzwerks e.V., mit der Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Sabine Bösing und mit Sebastian Klöppel, Referent für Wohnungswesen beim Deutschen Städtetag. Mein Name ist Doris Maul. Ich sage danke an die Runde und danke für Ihr Interesse.